Ich lade euch ein, in euren Bibeln 1. Samuel aufzuschlagen. 1. Samuel 22, wir betrachten die Verse 6 bis 23. 1. Samuel 22, wir betrachten die Verse 6 bis 23. Lass uns das Wort Gottes lesen. Und als Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien, Saul aber saß gerade in Gibea unter der Tamariske auf der Anhöhe, den Speer in der Hand, und alle seine Knechte standen vor ihm, da sprach Saul zu seinen Knechten, die vor ihm standen: Hört doch, ihr Benjaminiter, wird auch der Sohn Isais euch allen Äcker und Wernberge geben? Wird er euch alle zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 100 machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt und niemand es in meinen Ohren offenbarte, als mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais gemacht hat? Und ist niemand unter euch, dem es um meines Willen leid hat und der es meinen Ohren offenbarte, dass mein eigener Sohn meinen Knecht gegen mich aufgewiegelt hat und mir nachstellt, wie es heute offenbar ist? Da antwortete Doeg, der Edomiter, der neben Sauls Knechten stand, und sprach: Ich sah den Sohn Isais, als er nach Snob zu Abimelech, dem Sohn Achitubs, kam. Der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Brot, und das Schwert Goliaths, des Philisters, gab er ihm auch. Da sandte der König hin und ließ Achimelech rufen, den Sohn Achitubs, den Priester, und das ganze Haus seines Vaters, die Priester, die in Nob waren, und sie kamen alle zum König. Und Saul sprach: Höre doch, du Sohn Achitubs. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Herr. Und Saul sprach zu ihm: Warum habt ihr einen Bund gegen mich gemacht, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, so dass er sich gegen mich auflehnt und mir nachstellt, wie es heute offenbar ist? Da antwortete Achimelech dem König und sprach: Und wer ist unter allen deinen Knechten so treu wie David, der noch dazu der Schwiegersohn des Königs ist, der Zutritt zu deinem geheimen Rat hat und in deinem Haus so hoch angesehen ist? Habe ich denn erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei ferne von mir. Der König lege dies weder seinem Knecht noch dem ganzen Haus meines Vaters zur Last. Denn dein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Aber der König sprach: Du musst gewisslich sterben, Achimelech, du und das ganze Haus deines Vaters. Und der König sprach zu den Läufern, die vor ihm standen: Tretet herzu und tötet die Priester des Herrn, denn ihre Hand ist auch mit David. Und obgleich sie wussten, dass er floh, haben sie es mir doch nicht eröffnet. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, um sie zu erschlagen. Da sprach der König zu Doeg: Tritt du herzu und erschlage die Priester. Und Doeg, der Edomiter, trat herzu und fiel über die Priester her und tötete an jedem Tag 85 Männer, die das leinerne Ephod trugen. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwertes, vom Mann bis zur Frau, vom Kind bis zum Säugling, sowie Rinder, Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwertes. Es entkam aber ein Sohn Achimelechs, des Sohnes Achitubs, der hieß Abiathar, und er floh zu David. Und Abiathar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn niedergemacht habe. David aber sprach zu Abiathar: Ich wusste wohl an jenem Tag, als Doeg, der Edomiter, dort war, dass er es Saul gewiss sagen werde. Ich bin schuldig an allen Seelen aus dem Haus deines Vaters. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht, denn der, welcher nach meinem Leben trachtet, der trachtet auch nach deinem Leben. Doch bei mir bist du gut beschützt. Das Wort des Herrn besteht ewig. Lasst uns beten. Wir danken dir, Vater, für die Schriften, wo du dich selbst offenbarst, durch die Geschichte, durch Offenbarung, durch Prophetie. Und wir bitten dich, dass wir dich in der Vollkommenheit deiner Herrlichkeit erkennen mögen und auch in der Treue deiner Verheißungen und auch in den Einsetzungen, Dingen, die du eingesetzt hast, dass du Menschen einsetzt und absetzt nach deinem Willen. Schenk uns Weisheit, wie wir über die Schultern unserer Brüder blicken, die vor uns waren in der alttestamentlichen Kirche, dass wir Weisheit bekommen, wie wir in dieser Welt leben sollen als Christen. Wir bitten das im heiligen Namen Jesu. Amen. Jeden Tag sind Christen mit einer Frage konfrontiert, die in verschiedener Weise auftaucht. Die Frage lautet, wie sollen wir handeln, wenn die Obrigkeit böse handelt und uns dazu auffordert, böse und gegen das Wort Gottes zu handeln? Wir sagen, Pastor, hast du was Besonderes im Kopf? Nein, es gibt zu viel, um es zu zählen. Ich könnte ein paar, zum Beispiel, der Mangel sein, unschuldiges Leben zu verteidigen. Die Legalisierung von der Zerstörung von Kindern, zum Beispiel, dass Kinder misshandelt werden und verändert werden von Jungen zu Mädchen. Oder dass wir als Bürger auch dazu, normalerweise sollte die Regierung unter der Furcht Gottes handeln. Ich rede jetzt nicht über ganz spezifische Themen, sondern ich möchte eher die weitere allgemeinere Idee besprechen, dass Obrigkeit auch gottlos und abgöttlich handeln kann. Und was wir dann tun sollten und wie wir diese Dinge auch erkennen können. Drei Punkte möchte ich heute Abend aus diesem Text zeigen, die einige der Verse gehen vor und zurück. Ich werde also ein wenig durch den Text springen. Das erste, gottlose Führer manipulieren. Die Verse 6 bis 8. Gottlose Führer manipulieren. Gottlose Menschen suchen Vorteile. Verse 9, 18 und 19. 9, 18 und 19. Und das letzte. Fromme Leute müssen feststehen in der Gottesfurcht. Gottergebene Männer müssen treu stehen im Wort Gottes. Wir kommen zu Vers 6 und was finden wir hier? Uns wird gesagt, dass Saul gehört hatte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien. Und auch die Männer, die bei Saul saßen. Und ich denke, das sollte verstanden sein, dass Saulus nicht nur wusste, dass David nicht unter den Philistern ist, sondern dass er auch ahnt, wo David dann wirklich hingegangen ist. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass uns gesagt wurde, wo David war. Quasi so ein unerreichbarer Ort, nämlich die Höhle von Adulam, nämlich südlich der Stadt Jerusalem, ein Ort, wo die Leute dachten, dass dort Tote hausen, dass es dort spukt. In der Höhle von Adulam, dort hat David viele Leute um sich versammelt, viele, die nicht zufrieden waren mit der Regierung von Saul und die vielleicht etwas schlecht gelaunt waren auch. Und da ist David in dieser Festung und da sind so eine Art Rebellion sich um ihn versammelt hat, die gegen Saul eingestellt sind. Und Saul weiß, wo sie sind. Ihm ist es bewusst. Er sucht nicht. Wir werden Saul noch auf der Suche sehen, aber diesmal hat er eine Ahnung, wo sie sind. Aber was macht Saul nicht? Er jagt ihm nicht nach. Es heißt nicht, dass Saul seine Männer um sich scharte und David nachjagte. Nein, wir lesen, als er weiß, wo David ist, David ist entdeckt, dass er hier in Gibeah sitzt unter dem Tamariskenbaum mit seinem Speer in der Hand. Also als Saul hier beschrieben wird, er zeigt sich immer als ein Kriegskönig. Er hat kein Zepter in seiner Hand, sondern ein Speer, ein Kriegsgerät. Den Speer, den wir schon einige Male gehört haben, nämlich der Speer, den er auch nach David geschleudert hatte, wo er auch nicht getroffen hatte. Warum ist Saul so? Ich denke, wir haben Saul immer wieder gesehen, er ist ein Feigling. Er hat nicht den Mut oder die Überzeugung, dass er David nachjage. Also führt er nicht mit Charakterstärke gegen seinen Feind. Er ist nicht mutig, er ist rachsüchtig. Er sitzt da und hat diese lächerliche Autorität, oder diese zur Schau gestellte Autorität. Und er ist inmitten der Leiter von Benjamin, vom Stamm Benjamin. Und wie er dort ist, da ist er in einem sicheren Ort, denn es ist der Ort, wo seine Familienmitglieder waren. Er sollte eigentlich Es macht Sinn, wenn der König aus deiner Nachbarschaft kommt, dass er natürlich dir gefällt. Das ist, weil er halt aus der Nachbarschaft ist. Aber Saul versteckt sich wahrscheinlich hinter den Schilden seiner Familie. Denn Saul ist sich bewusst, dass es rebellische Gefühle in seinem Volk gibt gegen ihn. Quasi Verschwörungen. Das ist die Sprache von Aufstand gegen seine königliche Autorität. Aber was er jetzt tut, er versucht, die Leute von Benjamin zu kontrollieren. Und er macht es, indem er sie manipuliert. Vers 7. Da sprach Saul zu seinen Knechten, die vor ihm standen: Hört doch, ihr Benjaminiter! Wird auch der Sohn Isais euch allen Äcker und Weinberge geben? Wird er euch alle zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 100 machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt und niemand es meinen Ohren offenbarte? Ich möchte das langsam ausbreiten, denn als Saul das zu den Leuten sagt, da ist er versucht, sie zu manipulieren. Ein Teil ist hier, dass er auf Identität und Stolz anspricht. Hört nun, Leute von Benjamin, ihr Benjaminiter, wird auch der Sohn Isais, also er nimmt diese zwei Teile, das Haus Israels, ein Haus Israels gegen das andere. Ist es nicht alles eine Familie? Wir können hier sagen, er nennt das ganze Haus Benjamin, er sagt nicht der Stamm Sauls, aber er sagt das: Wisst ihr nicht, dass ihr Benjaminiter seid? Es ist nicht mal ganz Judas, sondern nur das. Und es geht hier nur um das Haus Isais, nicht mal das ganze Haus Juda, sondern nur eine kleine Familie. Der Sohn von Isai, ist es nicht der, der kein eigenes, nichts vorzuweisen hat? Er hat nicht mal kein Haushalt, der große Ehre hat. Also er flüstert hier: Ach komm, Benjamin, du bist doch größer als das. Ihr seid doch stärker, ihr seid ein ganzer Stamm. Das ist nicht mal ganz Juda, sondern nur ein Sohn von einem kleinen, unbekannten Mann namens Isai. Denkt ihr nicht, dass ihr ein bisschen mehr seid als diese? Und ich denke, das sehen wir auch vielerlei Weise heute, zum Beispiel Nationalismus, die in hoher Stellung sind, die dann Nationalstolz vorzeigen oder Symbole vorzeigen, als Beweis, dass sie ein ideales Volk seien. Denke ich, dass ein Volk freudig sein können, gemäß der Geschichte, die Gott mit ihnen geschrieben hat? Ich denke, das ist normal. Es ist nicht schlimm in sich, aber Saul nutzt das hier in einer verdorbenen Weise. Er möchte das Volk manipulieren. Er möchte sie folgen durch ihren Stolz, als ihrem Stolz packen. Wenn wir wirklich Benjaminiter sind, können wir uns doch nicht von einem kleinen Sohn von der Familie des Isai ärgern lassen. Das Zweite, er spricht auch ihren Hunger nach Macht und Reichtum an. Wir können das in zwei Sachen verstehen. Vielleicht sollte man das im Original auch so verstehen. Es könnte heißen, dass Saul sagte: Seid ihr sicher, dass ihr in irgendeiner Weise mit dem Sohn Isais in Verbindung gebracht werden wollt? Wisst ihr nicht, dass ihr Ländereien habt, dass einige von euch diese Besitztümer habt und Machtstellungen und auch im Militär und in anderen Orten hohe Stellungen habt? Denkt ihr nicht, dass, wenn ihr ihm nachfragt, dass ihr, wisst ihr nicht, wer euch ernährt, nämlich ich. Aber ich denke persönlich, dass Saul hier eher die zweite, also dass es auf die zweite Weise zu ihnen hat. Hier ist ein schwacher Führer, der sagt, wenn ihr nach etwas Gutem sucht, für Ruhm, für Reichtum, dann solltet ihr zum König schauen. Ich bin der, der treuen und demütigen Dienst belohnt. Also er packt sie hier bei ihrem Gier geradezu. Wenn ihr Beschäftigung wollt, dann solltet ihr zu mir kommen. Ich bin der, der alles hat. Wir haben Führer, die genau das heute machen, auf verschiedene Weise. Denkt ihr nicht, dass ihr auf den Staat blicken sollt? Wenn ihr mich nicht habt, dann wird alles in Flammen aufgehen. Kein anderer Führer könnte so handeln wie ich. Ohne mich wird alles kaputt gehen. Ein Packen an Reichtum und an Ruhm. Und drittens manipuliert er sie, dass er sie anklagt, dass sie sich verschworen hätten. Er hat diese verschiedenen Teile seiner Anschuldigungen hervorgebracht. Dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber wenn ich vor einem Führer stehen würde, von meiner Nation, und die beschuldigen mich, dass ich rebellisch wäre oder mich verschworen hätte, dann würde ich das nicht wollen. Es ist keine gute Sache, es ist nichts Glückliches. Es ist, als würde Saul sagen, wenn ihr gegen mich vorgeht, dann werdet ihr Verschwörer sein, und wenn ihr das seid, dann verdient ihr das, was Verschwörung verdient, nämlich eine militärische Antwort, die tödlich ist. Nun versucht er also, dass sie selber sich ducken vor ihm, damit sie in Furcht vor ihm stehen. Das ist eine erbärmliche Weise zu leiten. Das ist keine gottgemäße Leiterschaft, dass er sie unter dem Herrn leite und führe, dass sie seine Stimme hören und in seinen Worten, dass da Heiligkeit zu finden sei. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall hier. Es ist völlig anders. Denkt ihr nicht, dass ihr besser seid? Denkt ihr nicht daran, was ich euch geben kann? Seht ihr nicht, dass wenn ihr gegen mich geht, dann werde ich euch zermalmen und werde eure Rebellion auslöschen. Und doch ist hier noch eine verdorbene Sache, eine erbärmliche, bemitleidenswerte Manipulation, die Saul hier benutzt, gegenüber den Benjaminitern. In Vers 8 sagt er, niemand hat es mir verraten, dass offenbart es mir, als mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Israels gemacht hat, und es ist niemand unter euch, dem es um meinetwillen leid tut und der es meinen Ohren offenbart, dass mein eigener Sohn gegen mich ist. Es geht hier um diesen liebevollen Bund zwischen zwei Menschen. Es hatte nichts zu tun. Es gibt keine Verschwörung gegen den König. Und doch ist hier der König und sagt jedem, du solltest wirklich meine Sichtweise glauben über das, was ich gesagt habe. Und dann bringt ihr die Mitleidsschiene. Niemand von euch kümmert es um mich. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ein Führer zu euch käme und um Mitleid heischt. Es ist unter der Würde eines Königs, so zu handeln. Es wäre unter der Würde eures Chefes, so zu handeln, auf Mitleid hier aus zu sein. Aber es ist das Los der Gottlosen, so zu handeln. Ihr solltet mir dienen und ihr solltet mir das Gute tun, das ich nicht verdiene. Da ist nichts, was nach Heiligkeit strebt und von Heiligkeit zeugt, nichts, was von Gott zeugt, nichts, was das Gute in Israel anreizt. Nichts Gutes wird hier angesprochen, sondern nur Bedrohungen, Bedrohungen, Bedrohungen und Mitleid heischen. Und als Volk Gottes sollten wir in unseren Ohren und Herzen besorgt sein um diese Dinge. Wir sollten weise sein, gegen diese Dinge festzustehen. Gerade in der Zeit, wo wir leben, sollten wir auch wie in der alten Zeit, wenn ein Führer euch Dinge anbietet, die zu gut klingen, um wahr zu sein, dann sollte man davon rechnen, dass da irgendwelche Haken bei der Sache sind. Wir sollten ein Volk sein, das mehr Weisheit zeigt, als es damals der Fall war. Und wir sollten ein Volk sein, das nicht leicht manipuliert wird von Führern. Und in den Versen 9, 18 und 19 springen wir ein bisschen vor. Gottlose Menschen suchen Vorteile. Gottlose Menschen suchen Vorteile. Wir wenden uns jetzt leicht weg von Saul und blicken direkt auf Doeg, den Edomiter, die Person, die bisher nur ein bisschen erwähnt wurde. Er war da, als David zu Nob kam und zu Abimelech, als er dann Gott fragte und für Brot und Waffen bat. Und wir haben vor einigen Wochen schon gesagt, vielleicht vor einem Monat sogar, dass ein Edomiter kein Israeliter war. Das waren die Nachfahren Esaus, die Nachfolger Edoms. Die hatten keinen Erbteil in Israel und sie hatten auch kein Stimmrecht und auch keinen Platz im Gottesdienst des Volkes Israel. Sie konnten in keiner hohen Position dienen in Israel, in der Armee des Volkes Israel. Sie waren Ausländer. Und doch ist hier Doeg. Und wo ist er? Er ist im Lande Benjamin. Und wann wird er hier gerufen? Er ist inmitten all der Diener von Saul. Und der Text sagt uns nicht, aber ich denke, es ist sehr klar, dass wir das erkennen können, auch wegen der Handlung, wo sein Herz ist. Auch bezüglich der Edomiter, ein Volk, das kein Wohlgefallen in Israel besaß. Also ist Doeg hier dieser Ruf, dass wir einige der Söhne Israels und des Stammes Benjamin, dass ein Zeugnis gegen David abgelegt werden sollte und alle sind still. Und Saul fleht um Mitleid und Doeg steht hier auf, als hebt er die Hand und sagt, ich kann dir genau sagen, was du hören willst. Ich sah den Sohn von Jesse nach Nob kommen zu Achimelech, dem Priester, und er gab ihm das Schwert Goliaths des Philisters. Das ist wirklich ein vollständiger Begriff. Er nimmt nichts mit. Er gibt keinen Kontext, sondern er sagt einfach, das sah ich da, er war da. Und einige Kommentatoren haben gedacht, vielleicht ist Doeg hier sogar vorsichtig, dass er nicht zu viel sagen will, um die andere Seite zu erzürnen. Ich denke nicht, dass das im Text so ist. Aber es zeigt, oder es scheint, als das, was ein Angebot für Land und Besitz war, Doeg ist mehr als glücklich, das auch zu erstreben und die Info zu geben, die sonst keiner gibt. Wenn ihr also dem Text weitergeht, und ich habe es kurz gesagt, und wir kommen nochmal zurück. Als die Priester wirklich nach dem Zeugnis Doegs, sie gehen zu Saul, und sie hören Saul und das ist dann eine furchtbare Bestrafung gegen die Priester wird ausgesprochen und alle sollen durchs Schwert niedergemacht werden, alle Männer, Frauen, Kinder und Tiere. Alles wird vollständig wird vernichtet, das ist schrecklich. Das ist ein Genozid, ein Völkermord, der hier stattfindet im Kleinen. Und als das passiert, ist hier als dieses Urteil vollstreckt wird, in nur einem Moment, ohne Debatte, ohne ein Gericht, ohne irgendwelche anderen Leute anzuhören, von den Priestern oder irgendjemand anderen. Saul geht diesen Leuten nach. Und was macht er? Er geht zu seinem Laufburschen, seinem persönlichen Diener. Was für persönliche Diener blicken wir hier? Sind es hier Leibwächter? Es sind Leibwächter da, aber es sind auch Leute, die Saul hier versorgen, die ihn eingekleidet haben, die die Wäsche für ihn gemacht haben, ihm Essen gebracht haben, geguckt haben, dass das Essen rein ist und nicht vergiftet, die in seiner Nähe waren, auch seine Waffen zu tragen im Kampf, die danach blicken, dass es ihm gut geht. Also Saul sagt zu ihnen, macht ihr das jetzt? Und sie zögern. Und was macht Saul dann? Da ist zumindest eine Person hier, denkt er, die mir loyal ist, nämlich Doeg, der Edomiter. nicht einmal einer seiner Diener, nicht einmal einer seiner Untertanen. Und er sagt ihm, gehe und die Priester des Herrn zu töten. Ganz besonders erwähnt. Das erste Mal haben wir hier Achimelech erwähnt. Die Priester des Herrn hat hier dieses Urteil gesprochen und gegen das ganze Haus, nicht nur gegen die Familie, sondern ein Herz gegen Gott. Denn was sagt denn schon über den gottlosen Herrscher? Der gottlose Herrscher fürchtet den Herrn nicht. Er ist nicht besorgt um den Herrn, denn sie hassen Gott. Wo schlagen sie dann zu, weil Gott Geist ist und kein Leib hat, wie schon der Kinderkatechismus sagt? Er ist ein Geist, unendlich und unveränderbar in seinem Sein. Wer wird dann geschlagen? Nämlich die Knechte des Herrn, die Sprecher des Herrn, des Gottes des Himmels. Und hier sehen wir es. Saul in seinem Zorn gegen den Herrn, der Gott, der ihm die Königherrschaft nun abgezogen hat, der Saul stellt sich nun gegen die Priester und gegen das ganze Haus Ahitubs und lässt 85 Priester durch die Hand Doegs töten. Und nicht nur das, sondern die ganze Stadt von Nob, Männer, Frauen und Kinder, alles wird getötet. Totaler Krieg. Völkermord. Furchtbar. Und nochmal, warum nehmen wir an, dass Doeg das tun würde? Das wirkt komisch. Es ist seltsam für jeden, so etwas zu tun. Von den Knechten Israels sagt niemand, ich werde es tun, denn in der Furcht Gottes haben sie sich geweigert, das zu tun. Sie würden diese Priester nicht anfassen, es ist nicht nur verdorben. Es ist eine unheilige Sache, das zu tun. Aber hier ist Doeg keine Gottesfurcht, wie es scheint. Er ist wohl der Knecht von jedem, der ihn reich macht. Er ist kein Knecht Gottes und hat keine Gottesfurcht. Und wir leben in einer Zeit, die nicht anders ist. Wir leben in einer Zeit, wo Leute um ihres Vorteils willen alles tun für Geld. Sie tun alles für Position und Geld. Es gibt immer einen Preis, der gezahlt werden muss. Und wer keine Gottesfurcht hat, dessen Herz kann leicht gekauft werden. Und ich denke, Pastor, du liest hier dem Doeg, unterstellst du mir was? Ich weiß es nicht, aber ich denke nicht, dass ich das tue. Ich würde sagen, für einen Mann so etwas Schlimmes zu tun, muss es sein, als wäre irgendwas dabei zu gewinnen. Aber dann Verse 14, 15 und 17. Die Gottesfürchtigen müssen in der Gottesfurcht bestehen. Hier haben wir die Reaktion des Achimelech angesichts Sauls Fragen, Vers 14. Er sagt dem König, und wer ist unter allen deinen Knechten so treu wie David, der dazu noch der Schwiegersohn des Königs ist, der Zutritt zu deinem geheimen Rat hat und in deinem Haus so hoch angesehen ist? Habe ich denn erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei ferne von mir. Der König lege dies weder seinem Knecht noch dem ganzen Haus meines Vaters zur Last. Denn dein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Bis zu diesem Punkt ist es das meiste, was in der Gegenwart des Sauls gegen Saul gesagt wurde. Wir haben weder David so gegen ihn etwas zu sagen, noch Jonathan. Nein, es ist ein Priester. Ein Priester, über den wir sehr wenig wissen, aber wir wissen, dass er einer der Priester des Herrn ist. Und er ist der hohe Priester. Wir gehen davon aus, dass er der hohe Priester ist, der den Gottesdienst des Volkes leitet und die Priesterschaft in Nob leitet. Und was macht er hier? Verflucht er die Gottlosigkeit des Sauls, der ihn beschuldigt hat, dass er gegen die Nein, er beschuldigt Saul nicht. Er beschuldigt Saul nicht: Oh, du verdorbener Saul, du dämlicher, du törichter König, du klein, du bist so klein und nichtig, ich sollte dir gar nicht zuhören. Nein, das wird nicht gesagt. Er spricht die Wahrheit, das was macht er. Und er macht es mit Mut. Er steht mutig und tapfer vor dem König Saul. Und der, dem er hier etwas sagt, wird ihn dafür töten. Das, was er sagt, ist erst über David. Das ist großer Mut. Er verteidigt den Gesalbten des Herrn. Wer unter deinen Knechten ist so treu wie David? Niemand ist so treu dir gegenüber wie David, Saul. Nimm Vernunft an. Prüfe das doch. Was macht denn David gegen dich? Er ist dein treuster Mann. Wie jeder in Stille zittert, ist der Einzige, der treu dient, David. Wie kannst du denken, dass David gegen dich auftreten würde? Das ist das erste Zeugnis hier. So deutlich. Er argumentiert nicht, er sagt einfach die Wahrheit. Er spricht die Wahrheit und er macht das in Klarheit und mit Mut. Er fährt fort und spricht über die Beziehung von David zu Saul. Er sagt nicht nur mehr, dass er treu ist, sondern er ist dein Schwiegersohn. Er ist ein Mitglied deines Haushaltes. Er ist ein Mann deiner Tochter, dem du unmögliche Aufgaben gegeben hast. Er ist in deinem Haushalt nun. Er ist dein Schwiegersohn. Verstehst du denn, was du da jetzt im Begriff bist zu tun? Du zerstörst deine eigene Familie, du zerstörst etwas, du tust etwas Schreckliches. Nun bezieht sich der Priester also auf die Sohnschaft Davids gegenüber Saul. Und nicht nur ein Knechtsverhältnis, sondern, also er ist nicht nur der ein Oberer deines Heeres, sondern auch dein Schwiegersohn. Denkst du nicht, wenn er wirklich gegen dich wäre, dann wäre das doch schon schlecht für dich ausgegangen wäre? Es ist so wichtig, auch wenn er nicht alles im Detail argumentiert, aber er bringt die Fakten vor. Warum sollte Saul jemals denken, dass David gegen ihn ist? Denn er ist doch der Schwiegersohn des Königs. Ein guter Mann. Und dann geht er weiter und sagt, er ist in deinem Haus hoch angesehen. Das bezieht sich auf die Situation, wo Jonathan und David sich sorgten über die Abwesenheit von David zum Abendessen, als David nicht beim Abendessen dabei war, am Tisch Sauls. Und als es dann um dieses Pfeilschießen ging und dieses geheime Treffen zwischen David und Jonathan. Aber David war ja auch ein öffentlicher Mensch in seiner Zeit und war auch bekannt. Er war eine öffentliche Person. Zusammen mit Saul. Jedem war klar, dass David treu war und dass David in keiner Weise ein Feind Sauls war, sondern sogar an dessen Tisch saß. Und der Priester sagt nun zu Saul: Wieso soll dieser Mann jemals gegen dich sein? Er hat dir jeden Grund gegeben, vom Gegenteil auszugehen, dass er dir wohlgesonnen ist. Er ist ein gottergebener Mann. Und hier steht nun ein gottergebener Mann, der mehr Furcht vor Gott hat als Furcht vor Saul. Und er sagt Saul hier die Wahrheit, der Priester Achimelech. Und er fährt noch fort. Er sagt im Kern das: Saul, weißt du nicht, dass ich den David schon längst, ich war schon lange sein Pastor und ich habe schon lange den Herrn für ihn befragt. Komm, Saul. Denkst du nicht, er würde zu mir kommen? Weißt du nicht, dass ich ihn schon lange für ihn befragt habe, dass ich den Herrn auch angerufen habe um seinetwegen, gebetet habe für ihn? Siehst du das nicht? Komm, Saul. Ein klares Zeugnis der Wahrheit ist hier. Ein Zeugnis der Wahrheit in Gottesfurcht, anstatt Furcht vor Menschen zu haben. Wo gehe ich damit jetzt hin? Wir als Gottes Volk, die konfrontiert sind mit ähnlichen Situationen, wir sind Wir sollten nicht unsere Leiter noch so verdorben, wie sie seien, öffentlich kritisieren oder verlästern. Wir sollten Gott fürchten, mehr als Menschen. Wir sollen Gott fürchten, wir sollen seine Instruktionen fürchten und seine Wahrheit. Über alles sollten wir das fürchten und ernst nehmen. Wir sollten die Wahrheit in Gottesfurcht reden, selbst wenn gottlose Menschen uns böse Dinge antun. Denn wir glauben, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist. Und wir sollten die Wahrheit in Klarheit und in Mut aussprechen. Wir müssen ein Volk sein, das gemäß der Gebote Gottes lebt, das gemäß der Heiligkeit Gottes lebt und unsere Führer so weit ehrt, wie es nur möglich ist, dass wir in jeder Weise in der Wahrheit stehen sollen. Und zweitens, auch im Frieden uns weigern sollen, unheilige Dinge zu tun, aus Gottesfurcht. Komm, Pastor, das habe ich in Achimelech nicht gehört, aber ich möchte euch auf die Diener Sauls weisen, seine Läufer, Vers 17, seine Laufburschen. Der König sprach zu den Läufern, die vor ihm standen, tretet herzu und tötet die Priester des Herrn, denn ihre Hand ist auch mit David. Und obgleich sie wussten, dass er floh, haben sie es mir doch nicht eröffnet. Aber was passiert? Die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, um sie zu erschlagen. Uns wird nicht gesagt, was sie sagten, ob sie überhaupt was sagten. Aber ihr könnt euch vorstellen, verschiedene Situationen. Vielleicht haben sie Schwerter genommen, haben sie fest in die Scheide zurückgesteckt. Vielleicht haben sie die Waffen auf den Boden gelegt und gesagt, Saul, tut uns leid, wir fürchten, das zu tun, was du forderst. Sie haben zivilen Ungehorsam geleistet gegenüber einem bösen Befehl. Sie haben einer Obrigkeit hier widerstanden, die etwas Unheiliges gefordert hat, denn sie wussten, dass sie des Verrates gegenüber Gott schuldig wären, gegen seine Heiligkeit handelnd, gegen seine Ordnung, gegen seine Königsherrschaft. Gott sagt, du sollst nicht töten oder morden. Es wäre also verdorben, ein Schwert aufzuheben gegen die Priester, die Knechte des Herrn. Und sie weigern sich, das zu tun. Warum? Wie kann das sein? Nochmal. Es ist die Furcht des Herrn. Sie fürchten Gott mehr als Saul. Einige Kommentare schreiben, vielleicht ist es so, dass sie einfach das denken. Wir werden das nicht tun und David, wen hast du, der willig ist, das es zu tun, wenn es nicht wir tun? Nun, er hatte Doeg, den Edomiter. Ich denke eher, dass sie hier treu widerstanden in Gottesfurcht. Dass sie bereit waren, sich etwas Furchtbarem zu unterwerfen. Also sie wollten sich nicht diesem Furchtbaren unterwerfen, Priester zu ermorden. Was sollten wir als Christen tun? Wir sollen die Wahrheit tapfer aussprechen. Wir sollen in den Geboten Gottes wandeln. Wir sollten keine rebellische Gruppe erwecken lassen, aufstehen lassen. Aber wie soll die Kirche handeln mit Geboten und Gesetzen, die gottlos sind? Wir sollten die Wahrheit sprechen, mit Mut und Festigkeit und in der Furcht des Herrn. Wenn uns gefragt wird, was ist die Macht der Kirche, sie ist ministerial und verkündigungsmäßig. Wir haben keine Autorität in der Welt, aber wir haben die Schrift, die wir laut verkünden sollen, damit Herzen bekehrt und überführt werden, auch die Herzen von irdischen Führern. Und wir sollen ein Volk sein, das versteht, dass Gott das in der Schrift uns auch vorzeichnet. Dass Christus hat keine Armee gerufen, als er gefangen genommen wurde. Hat er eine Armee? Hat er es gut gefunden, dass Petrus ein Ohr abgehackt hat? Nein, das hat er nicht gemacht. Es war eine größere Situation, die er hier geschehen ließ, nämlich dass er für die Sünden der Welt starb. Er hat seine Hände dargereicht den Gottlosen. Er wollte Gottes Willen tun. Und als er sprach, was sagte er zu Pilatus? Du hättest keine Autorität über mich, wenn sie dir nicht gegeben worden wäre. Die Furcht Gottes. Und Jesus hat sich allem untergeordnet, hat das Kreuz auf sich genommen. Und auch die Kirche hat das in der apostolischen Zeit gefolgt, auch in der Zeit der Kirchenväter, die ersten Jahrhunderte. Du siehst Leute wie Ignatius von Antioch. Lasst mein Leib zermalmt werden von den Zähnen der wilden Tiere. denn es wird zu heiligem Brot. Das wurde von der frühen Kirche gesagt. Sie waren willig, aus Gottes Furcht ins Martyrium zu gehen, denn sie wollten Cäsar nicht als Gott anbeten. Und wir sollten den Herrn fürchten und gemäß seinen Geboten handeln und die Wahrheit sprechen in aller Tapferkeit und uns als heilige Männer verhalten, die den Herrn ehren. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Schrift und die Klarheit, die wir in ihnen haben, für die Zeugnisse, die wir hier sehen, auch in der alten Kirche. Wir bitten dich, dass du uns Mut gibst, dass wir tapfer reden, dass wir keine Feiglinge sein vor Einrichtungen, vor Präsidenten oder Armeen, sondern dass wir ein Volk sei, das sein Herz um deine Herrlichkeit kreisen lässt und dich verherrlicht. Wir bitten all das im Namen Jesu. Amen.